herzlich willkommen zur Folge 36 der Bahnheldin. Mein Name ist Dennis, an meiner Seite ist Cornelis.
Hallo, guten Abend oder schönen guten Tag, guten Morgen und was ihr auch mal für Zeiten habt.
Ja, zeitsouveränes Hören. Ein immer wieder großes Abenteuer. Herzlich willkommen. Wir sprechen in dieser Folge über besondere Züge. Oder über Züge. Also wir haben in unseren letzten Reisen sind wir auf den einen oder anderen doch spannenden Wagenzugroute getroffen und dachten wir machen mal so eine bunte Tüte.
Ein Zugpotpourri.
Ja, wie heißt es so schön, eine Collage der interessanten Züge, die wir in letzter Zeit so befahren haben.
Genau, und die vielleicht noch nicht alle kennt und wo es sich lohnt, mal damit zu fahren, wenn es sich irgendwie am Wegesrand machen lässt. Manches davon, ich zumindest kannte ich auch vor kurzem noch nicht und bin dann sofort damit gefahren. Also es gibt einen Kessel buntes,
ja.
Ohne Kesselwagen.
Und wir starten, Cornelis, quasi hier direkt bei uns mit Zügen, also mit Wagen direkt, die aber gar nicht aus Deutschland sind, aber in Deutschland fahren.
Genau, der Panoramawagen der SBB in Deutschland und ich wusste es bis vor kurzem nicht und ich weiß auch nicht so richtig, warum der hier eigentlich rumfährt, aber es gibt einen Zuglauf von Hamburg nach Basel, ne?
Zürich.
Und zurück, Zürich. EC8, EC9 und als ich das gesehen habe und im Frühling war das sogar schon, eine Reise Richtung Spanien hatte, wo man in Baden-Baden zusteigt, habe ich mir gedacht, weil dieser Zug durch Baden-Baden fährt, warum nicht kurz vorher Nacht nach Hamburg fahren, dort einsteigen und mitfahren. Inklusive lustiger Übernachtung am Flughafen, weil ich mir gedacht habe, da hast du doch vor vielen Jahren mal geschlafen, da stehen so gemütliche Sofas rum. Denn aus Gründen konnte ich erst relativ spät los und hatte, glaube ich, 3 Stunden in Hamburg. Der Zug fährt morgens ich glaube, es war da 6.30 Uhr, inzwischen ist es aber 5 Uhr, meine ich, 5.25 Uhr, 5.30 Uhr Richtung drumherum in Altona und dann fährt der Panoramawagen, es ist auch nur ein Wagen, als erste Klasse Wagen, eben komplett einmal westlich durch Deutschland runter bis in die Schweiz und braucht dafür einen ganzen Tag.
Was ist denn überhaupt ein Panoramawagen?
Ja, also ich kannte den immer nur so Panoramaberge, also ein Wagen mit hochgezogenen Fenstern. Mit Fenstern, wo man einfach wahnsinnig viel Panorama hat, aber der einfach sehr viel Sichtbereich bietet. Also ich kann das schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Ich saß also eher so am Kopfende des Wagens und hatte so einen Rundumblick, weil vor mir links und rechts diese Fensterreihe runterging und eben nicht nur so kleine Ausschnitte aus der Natur zu sehen waren, sondern sich quasi, also es ist nicht komplett aus Glas, aber die Menge, die Fläche an Ausblick und Glas ist erstaunlich groß, wahrscheinlich mehr als doppelt so groß, ich kann bis keine Zahlen. Ne? Das heißt, man fährt sehr frei und sehr ganz anders in Landschaft eingebunden durch die Landschaft, selbst simple Landschaften. Also wir sind in Hamburg dann losgefahren und fuhren durch neblige, nebelverhangene Felder. Selbst das war schon besonders. Also es braucht nicht zwingend Alpen dafür, um dieses Gefühl von Landschaft und Zug in Landschaft, wie er sich dadurch bewegt, zu bekommen.
Ja, also ich bin tatsächlich damit bisher zweimal gefahren, lustigerweise. Einmal tatsächlich in dem Ort, wo man es vielleicht am meisten erwarten würde, im Glacier-Express.
In der Schweiz,
im Glacier-Express. Wo einem quasi ja der Ausblick als Teil des Deals verkauft wird. Mhm. Und dann lustigerweise als Teil dieses europäischen Zuges, der ja quasi alle europäischen Länder.
Der war da drin.
Da war tatsächlich, haben die Schweizer den Panoramawagen beigesteuert.
Natürlich.
Und deswegen bin ich auch da nochmal Panoramawagen gefahren. Und ja, es ist schon ein besonderes Erlebnis, weil man guckt halt wirklich eine Glasfläche, die einfach riesig ist, ein Quadratmeter Glasfläche, würde ich mal vermuten, so von den Bildern aus.
Deutlich mehr.
Erste Klasse Wagen, du hast halt quasi so Dreier-Sitzreihen, also an der Seite ist es ein Sitz, immer via Wies, das heißt mit so einem kleinen Tischlein in der Mitte und auf der anderen Seite sind es halt Vierergruppen. Und ein sehr interessanter Wagen, mit absurd und halt auf einer Route, also von Hamburg nach Basel, die in Sachen so cineastischer Route ja auch Höhen und Tiefen hat.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Gerade wenn man also morgens weiß nicht, was ist jetzt, 4 Uhr oder 5 Uhr, wann der losfährt in Hamburg?
5:25 Uhr Altona, glaube ich, heute Morgen geguckt. Bei mir war es eventuell 6:30 Uhr, bin mir nicht ganz sicher, was da im Sommer war.
Ist es da im Sommer schon hell? Nein, selbst im Sommer ist da dunkel um die Zeit.
Also es wurde gerade hell, meine ich. Also als wir aus der Stadt raus waren, war es auf jeden Fall schon Sonne. Es war auch ein schöner Tag. Und es war auch so hell, dass es mich auch aufgeweckt hat. Ich habe gerade noch mal auf die Fotos geschaut, vielleicht noch mal, um es besser sich vorzustellen. Es ist wirklich fast alles Glas, ne, an der Seite.
Ja.
Da ist wenig Wagenkasten aus Metall. Natürlich ist er oben zu, also nicht entsprechend die Decke auch noch offen, aber die Seiten sind so 90% Fenster und Glas. Genau, und das macht schon wach. Ja, also ich hatte nicht so toll geschlafen, obwohl ich mich tatsächlich in den Flughafen in den gesperrten Hauptbereich eingeschlichen hatte. Man muss halt Aufzüge verwenden, Rolltreppen werden gesperrt, weil man da keine Leute will, das war super. Nee, das hat mich wach gemacht und auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, bis irgendwann die Personen gegenüber alle anfingen, die Fenster zuzuziehen, was ich ernsthaft nicht verstanden habe. Also es fühlte sich an wie, die haben nicht gemerkt, dass sie im Panoramawagen sitzen und machten wirklich auf der Rheinstrecke, durch die es später ging, die weiß ich nicht, was das jetzt war, Vorhänge oder irgendwas zum Runterziehen zu, weil sie geblendet waren. Ich war echt genervt. Aber es haben dann irgendwie auf der einen Seite fast alle gemacht. Ich dachte, nee, läufst du jetzt in den Wagen ab, erklärst den Leuten, dass ich jetzt nur hier fahre, weil ich da rausgucken möchte und ihr bitte jetzt euch blenden lässt. Nein, die Diskussion wollte ich nicht. Leider. Aber man kann da nicht alles haben. Und der fährt ja noch. Was halt vielleicht noch so ein Ding war, was mich auch dazu gebracht hat, sofort diese Strecke zu buchen, weil es eben deutscher Zug war. Und ja, wir haben eine Bahncard 100. Ich glaube, du hast noch die erste Klasse?
Ja, habe ich.
Genau, also es hat quasi inkludiert. Bei mir ist es nur ein Bonus-Update besorgt und dann eine Reservierung für 5,90 €. Also das ist dann relativ leicht zu bekommen, wenn man denn die passende Wagennummer weiß. Und die können wir auch hier mal verkünden. Ich habe es extra aufgeschrieben. Die Nummer 263 ist der Panoramawagen, erste Klasse-Wagen. Nicht woanders buchen. Es gibt, glaube ich, auch normale erste Klasse.
Richtig.
Wenn ihr Wagen 263 bucht, dann habt ihr den Wagen. Da ist auch jeder Platz schön, glaube ich, das. Ja, ist dann alles super.
Genau. Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter rausgeht, seit diesem Jahr Fahrplanwechsel, gibt es auch eine Option mit dem Paar 104, 105 von Graz bis nach Przemyśl zu fahren. Das ist eine interessante Route. Ich weiß nicht, ob die schön ist. Das muss ich noch rausfinden. Ich bin mit der so halb bisher gefahren. Die fährt von Graz über Wien und dann über Osttschechien, also hoch nach Ostrava, weiter nach Krakau und dann rüber nach Przemyśl, was ja kurz vor der ukrainischen Grenze ist.
Mhm.
Und das müsste ich mir nochmal geben, weil das hört sich auch interessant an.
Ja, ist halt dann nicht Deutsche Bahn, weiß ich nicht, dann bucht man das einfach bei der Schweizerischen Bahn? Oder?
Es sind die Österreicher oder die Tschechen.
Österreichische Bahn. So rum, genau.
Richtig.
Weißt du, warum die Schweiz ihre Wagen verleiht? Also warum die nicht einfach die nur bei sich rumfahren lassen als Unique Selling Point? Haben die einfach zu viel und ist es ihnen egal oder was steckt dahinter?
Ich kann es dir ganz offen nicht sagen. Also wenn ich mir zum Beispiel die Zugwagenreihung mir angucke von dem Intercity 104 oder Eurocity 104, der ÖBB CD und der PKP, dann sind da halt polnische Wagen gemischt mit SBB-Wagen und tschechischen Wagen. Und dann denke ich, okay, das ist eine wilde Mischung der Verfügbarkeit vielleicht einfach.
Also es kann ja nicht sein, dass im Fall der Deutschen Bahn oder die Österreichische Bahn gesagt hat, wir wollen halt diesen Wagen durch die Gegend schicken, weil zumindest Deutsche Bahn bewirbt es einfach null. Es wäre ein Feature zu sagen, nehmen Sie diesen Zug und haben Spaß, kann man ja irgendwie hinhängen.
Ja.
Aber das habe ich nirgends gesehen. Gibt es, glaube ich, nicht. Ne? Also selbst wenn man es nicht absichtlich gemacht hätte, könnte man es ja noch bewerben. Aber das wissen sie selber nicht.
Ich kann es dir ganz ehrlich nicht sagen. Also vielleicht ist es einfach so ein, ich weiß es nicht. Also weil man würde ja schon erwarten, dass man den in die, dort einsetzt, wo halt sinnvoll ist, dass man halt auch sinnvoll rausgucken kann. Aber
genau.
Wobei auch die SBB ja so langsam von Wagenzügen weggeht. So, die haben ja auch.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist der dann ersetzt worden, aber dann war der wirklich einfach über. Gut, kann ja sein. Das ist irgendwie trotzdem lustig. Ja.
Wer den dieses noch sehen möchte, der fährt auf jeden Fall geplant noch bis nächstes Jahr Sommer 2024 in Deutschland rum. Danach verschwindet er erstmal. So richtig, dass ich das Internet verstanden habe, kommt er am Dezember, Fahrplanwechsel Dezember 24, 25 wieder. Aber prinzipiell jetzt wäre die Chance innerhalb der nächsten Monate und auch in einem schönen Frühling oder Frühsommer sich die Rheinseite zu geben und schön.
Oder im Schnee.
Oder im Schnee. Das kann ja auch also, schön sein. Der Rhein ja, ist, glaube ich, also zu allen, ist allen Zeiten schön.
Ja. So. Also Rheinstrecke ist drin und das ist auch wirklich ein Highlight.
Genau. Ja. Das ist der SBB Panoramawagen in Deutschland.
Schöne Sache. Ja, wenn man dann genug hat vom langen Fahrt durch den deutsche Landschaften bei Tag, ist unser nächster Tipp ein Nachtzug in UK.
Ja, der ist, glaube ich, der Nachtzüge der Nachtzüge, wird er gerne mal bezeichnet. Der Caledonian Sleeper, wie der Nachtzug der Nachtzüge. Und der verbindet Schottland mit London. Und ist eine.
Ah ja. Hm.
Einerseits eine interessante Route, weil du hast da die Verbindung, du kannst halt einfach morgens bis in London in einem sehr schicken Zug tatsächlich oder halt andersrum, du kannst in London losfahren des Morgens entweder in Glasgow oder Edinburgh oder du fährst noch weiter und fährst richtig hoch nach Aberdeen, Inverness oder Fort William, was halt schon way up ist da oben in Schottland. Und ist ein sehr lustiger Zug, also sehr gut verarbeitet, sehr schönes Wagenmaterial, richtig cool gemacht und ist halt ein interessanter, einer der wenigen Nachtzüge, glaube ich, UKs. Ich glaube, es gibt noch einen anderen, der irgendwie von Westengland da runterfährt.
Und so Wales, so, ne, glaube ich.
Genau, Wales, richtig.
Ja.
Und ist halt einfach sehr edel gemacht und war jetzt gar nicht so teuer tatsächlich. Ich bin die Route gefahren.
So ein High-End-Zug, ja.
Ja, tatsächlich, aber ich habe, ich müsste jetzt lügen, aber ich meine, ich hatte für meinen Interrail-Pass-Zuschlag 90 Pfund bezahlt am Ende.
No.
Ich korrigiere mich. Ja, es kann billig sein, wenn du halt quasi die, klar, Viererabteil nimmst oder so. Ich hatte tatsächlich mir einen eigenen Abteil genommen und da war mein Zuschlag 180 Pfund zum Interrail-Pass.
Mhm.
Und ich bin von Glasgow nach London gefahren. Und habe das dann geschlafen. Es gab zwar leider Probleme, das ist dann das englische Bahnnetz, was dann zugeschlagen hat, was dafür sorgte, dass der Zug zwischen Glasgow und Edinburgh ausfiel und erst ab Edinburgh eingesetzt wurde. Und das wusste ich leider nicht und das war auch nirgendwo angezeigt. Ich habe es erst irgendwie sehr spontan rausfinden müssen. Du musstest dich mit einem Regionalzug oder mit einem relativ schnellen Regionalzug über nach Edinburgh machen und dann erst dort losfahren. Das heißt, ich habe eine Stunde Schlaf verloren. Das war leicht anstrengend, weil man wird irgendwie morgens um 7 in London rausgeworfen.
Ja.
Aber dafür, also das ist auf der anderen Route, ist es ganz cool, wenn du zum Beispiel nach London hochfährst. Die haben Lounges zum Beispiel, also in Fort William, Inverness und Aberdeen. Haben die eigene Lounges, wo du noch duschen kannst, wo du noch irgendwie bis leicht vormittags noch entspannen kannst und auch abends da was machen kannst. Die haben schon verstanden, wie so ein Nachtzug, wie man das irgendwie schicker machen kann. So, also wenn du auch die Webseite aufrufst, das ist ja alles, schreit ja nach einer gewissen schottischen Reisemagie. So. Und ist richtig cool. Und ist richtig gut verarbeitet und das Essen war auch cool. Also du hattest da ein sehr gutes Frühstück, hat ein veganes Frühstück. Man kann da in der Bar verbringen. Schon hat seinen Stil tatsächlich.
Ja, ich gucke mir gerade die Fotos an und ich hatte es irgendwie verbucht als so einen klassischen Zug, der aber ganz schick hergemacht ist. Aber es ist tatsächlich Luxus, aber auch durchaus so ein moderner Stil, ne? Also es ist nicht, ich glaube, das ist dann der Weltzug, der so ein bisschen so ein historisches Bahnfeeling, glaube ich, mitbringt, aber auch auf einem modernen Niveau. Aber dieser ist hier tatsächlich schick, also wirklich angenehm und zeitgemäß, ne?
Ja.
Und gleichzeitig nobel.
Das ist tatsächlich, wenn man, weiß nicht, mal nach Schottland möchte, dann also das ist, lohnt sich total zu machen, wenn man halt die Tagesanreise bis London irgendwie schafft, von Köln oder so, oder von Frankfurt, schafft man es ja ohne Probleme an einem Tag nach London, dann macht man sich London irgendwie und dann abends fährt man, setzt man sich in den Zug, schläft und ist dann irgendwo oben in den Highlands von Schottland und kann dort einfach die Landschaft genießen. Das einzige Problem ist, dieser Zug ist klein. Man darf nicht vergessen, also das englische oder das britische Bahnnetz hat ein relativ kleines Lichtraumprofil und man muss schon an manchen Stellen den Bauch einziehen, um durchzukommen in den Gängen.
Ja, die Wagen haben so eine lustige Form, oder?
Ja,
und
genau.
Relativ schmal und alles so ein bisschen
gequetscht.
Man kennt es auch vielleicht von der U-Bahn. Alles ist irgendwie kleiner.
Aber ja. dafür hatte ich tatsächlich ein Clubroom, das ist ein klassisches Bett, Waschbecken und so. Und wer sich die richtige Gönnung geben möchte, gibt es auch eine richtige Suite. Da ist, glaube ich, sogar ein richtiges Bett drinnen tatsächlich, ein Doppelbett. Nice. Das ist aber dann natürlich ein bisschen teurer.
Aber selbst, kann man sich vielleicht mal gönnen.
Aber selbst die normalen Schlafwagen waren sehr cool. Also es ist halt schon, man merkt schon, dass man diese Nachtzüge, denen ein ordentliches Image verpasst hat, glaube ich, schon vor unserer ÖBB Nightjet Revolution war der Colonial Sleeper schon ein Ding.
Ja, ich sehe gerade Fotos von dem Sitzwagen letztlich mit Sitzen, die sehen eigentlich aus wie die guten alten, was war das, Intercity erste Klasse Plüschsitze, ne? Super breit, große Ohrensessel. Kann man wahrscheinlich auch halbwegs drin liegen und schlafen, wenn es dann wenigstens auch dunkel geschaltet wird nachts. Also sehr gut, gefällt mir von den Fotos.
Genau, und wie gesagt, gibt es die Lounges, die einem noch erlauben, da bis vormittags oder abends halt noch zu verbringen. In manchen gibt es auch Duschen, das lohnt sich also total, kann man ganz gut planen tatsächlich. Und es gibt, ich sehe es gerade, ganz viele Rabattaktionen und wenn man früh bucht, ist auch eh billiger. Und wenn man 30 Minuten mehr verspätet, gibt es auch ein Geld schon in UK. Das habe ich auch nutzen können. Gab relativ schnell Geld zurück.
Ist da nicht irgendwo eine Übersicht, bei welcher Bahngesellschaft man wann ab wann buchen kann, um es günstig zu haben? Ich meine, es gibt da so pauschal meistens 4 Monate, halbes Jahr Ding, aber es ist immer doch sehr unterschiedlich. Weißt du, wie es hier ist oder?
Da weiß ich es nicht.
Guter Sweet Spot. Na gut.
Kann ich dir leider nicht sagen. Aber ja.
Das ist ja auch mal was zum Zusammenstellen für die Community. Einfach runtergelistet, ne? Welche Gesellschaft, welche Fristen. Was doch teilweise ein bisschen kompliziert ist, gerade wenn man stückeln möchte. Aber das ist noch am Rande. Ja, schöne Sache. Ich sehe hier auch tolle Bilder von Brücken und krassen Bauwerken, die so am Wegesrand liegen. Bist du da auch was gefahren?
Nee, tatsächlich, also es war halt nachts und
ach so, ja, logisch, blöde Frage.
Hab deswegen nicht so viel gesehen, hab tatsächlich geschlafen, ich war sehr müde, hab den ganzen Tag in Glasgow verbracht. Genau, entsprechend habe ich jetzt nicht so krass viel gesehen. Ich würde an der Stelle auch nochmal auf einen Beitrag bei der Zugpost, zugpost.org verlinken, wo es einen nochmal sehr langen Artikel zu dem Nachtzug gibt, mit sehr viel Fotos nochmal, deutlich mehr Fotos, Details zu den Lounges und halt dann dort das Ziel, die sind tatsächlich hochgefahren, wo ich habe es ja nur in die Stadt geschafft oder aus der Stadt in die Stadt und da gibt es ja da oben schon ein, zwei Ecken, die man ja auch tatsächlich nur mit dem Zug erreicht. So. Entsprechend ganz cool. Wie gesagt, es ist nicht das Billigste der Welt. Mit Interrail ist es okayisch, wenn man eh da verbringt. Genau. Aber ich finde, wenn man sich's mal was gönnt, lohnt sich's das.
Bei mir ist Schottland noch offen. Ich habe nochmal ganz kurz irgendwann reingeditscht, aber das zählt überhaupt nicht, weil wir da, glaube ich, nur in einem ganz komischen Ort an der Grenze waren. Also nichts Schönes gesehen. Das ist also wirklich noch auf der Bucketlist, da passt der Zug ja perfekt dazu. Mal gucken, wann es klappt.
Ja. Ein anderer Zug, der deutlich erreichbarer ist und deutlich preiswerter, würde ich sagen, ist, wie spricht man es aus? Irio?
Ich habe es immer für mich als Irio abgelegt.
Okay.
Ich weiß aber nicht, ob das richtig ist, aber es klingt irgendwie gut. Ja, der ist leichter auszusprechen als der eigentliche Name, wie er ja ursprünglich heißt oder auch im anderen Land heißt, der Freccia Rossa, der italienische Hochgeschwindigkeitszug. Mir wurde mal gesagt Ferrari-Design und das war mal so ein Selling Point. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass es wirklich von Ferrari ist oder ob er nur einfach rot ist. Auf jeden Fall ist er rot.
Ja. Wo fährt der Zug?
Genau, der Zug fährt auf jeden Fall von Barcelona nach Madrid und von Madrid nach Sevilla. Die beiden Strecken bin ich gefahren. Im jüngst, also ich glaube etwas länger schon geöffneten Markt in Spanien, aber im letzten Jahr ist da viel passiert. Seit Dezember 2022 gibt es den Irio erst in Spanien. Ich meine, auf diesen beiden Routen, es sollen aber mehr werden. 16 nagelneue Züge wurden da gekauft, eben nach Bauart Freccia Rossa. Das ist toll, weil das einerseits gibt es sehr viel Konkurrenz auf der Strecke. Wir hatten es, glaube ich, schon in der letzten Folge gesprochen, dass zwischen Barcelona und Madrid fahren 4 Gesellschaften und von Madrid nach Sevilla, glaube ich, immer noch 2, also die klassischen AVE-Züge, aber eben auch der Billigableger der Renfe, der Aflo, glaube ich, heißt der. Ja. Und eben mit dem Uigo, der Billigableger der SNCF. Und der Irio, der eigentlich auch ein Billigzug ist oder sein kann, weil er sehr günstige Angebote hat. Also ab 18 Euro kann man zwischen Madrid und Barcelona fahren. Aber er ist gleichzeitig extrem hochwertig, nagelneu und echt ein Hit, würde ich sagen.
Ja, das, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Also auf meiner letzten Interrail-Reise bin ich tatsächlich mit dem auch gefahren. Nee, Unsinn, bin ich nicht gefahren. Ich bin, als ich von Anschluss an Madrid-Barcelona bin ich auch gefahren. Und jetzt demnächst werde ich den auch nochmal fahren. Und da fahre ich tatsächlich für in der ersten Klasse für 30 Euro eine Strecke.
Ja, wobei die zweite Klasse finde ich auch schon fast Erstklasse-Niveau, ja. Zumindest auch Ledersitze. Das würde man hier als erste Klasse verkaufen. Ist halt eben die 2+2-Konfiguration und nicht 2 und dann auch Einzelsitze. Einzelsitze ist echt ein Argument für erste Klasse, aber ansonsten ist das einfach auch ziemlich gut, auch in der zweiten Klasse. Und was auch toll ist, ist die Bordküche. Ne? Also der Freccia Rossa ist ja bekannt dafür, dass eine Kaffeemaschine rumgefahren wird. Das ist ja klar, Italiener. Ich meine, das ist in Spanien auch so gewesen. Und du hast doch relativ gutes Essen für erstaunlich günstige Preise. Also es gibt da Tapas für 2-3 Euro. Und ich habe, glaube ich, für ein bisschen was zu essen und Wein irgendwie so 8 Euro bezahlt oder sowas. Also die machen da wirklich gute Preise. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so bleibt, weil letztlich sind sie auf super hohem Niveau, aber günstiger als alle anderen müssen sie natürlich auch sein in der Konkurrenz. Aber irgendwann wird man da auch vielleicht Geld verdienen wollen. Aber es ist aktuell wahnsinnig reizvoll und die günstigen Angebote sind auch immer noch drin. Ich habe jetzt auch schon für nächstes Jahr was gebucht. Also das ist wirklich eine Empfehlung. Ich verstehe gar nicht, warum man irgendwas anderes nehmen soll. Also die Züge der Spanier, die klassischen AVE sind und zwar ganz schön und auch schicke Züge, aber doch einfach langsam ein bisschen oll. Und da wäre man Redesign fällig. Das ist alles ein bisschen so, muss jetzt nicht. Und es ist einfach alles teurer. Ne? Also gerade die AVE sind wahnsinnig teuer. Da zahlst du dann auch mal 50 Euro oder so für die Strecke und Madrid-Barcelona. Und es ist einfach nicht so sexy.
Und womit bist du denn schon jetzt gefahren eigentlich? Wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja gerade 4 Anbieter. AVE ja. Ist ja der Platzhirsch, die staatliche Eisenbahn von der Renfe. Dann ihr eigener Billiganbieter Avolo. Und dann wirkt die Franzosen mit Uigo.
Ja.
Und halt Iro, der italienische Zug. Womit bist du denn schon gefahren?
Ja. Ich habe nur den Irio und AVE gefahren. Okay. Beim AVE wiederum die Velaro-Variante und die eigene Version der Spanier. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, diese Entennase, glaube ich.
Ja.
Und kenne aber auch noch die dritte Version, glaube ich, von der Barcelona-Frankreich-Strecke, der spanische TGV. Also ich habe alle drei Bauarten mal gefahren und die sind alle irgendwie so ein bisschen klapprig. Der Velaro ist noch der schickste eigentlich und auch am besten eigentlich gepflegte. Und eben dann Irio zweimal.
Okay.
Zweimal oder dreimal? Naja, irgendwas in dem Dreh.
Ich muss zustimmen, dass der Irio schon der schickere Zug von allen ist. Na klar, der Valero bei der AVE ist ja ganz nett. Ist halt ein ICE am Ende. Aber ich bin tatsächlich auch dieses Jahr den Avolo gefahren, also den Billigzug der Renfe.
Ah, okay.
Und das war schon, also dass man merkt halt, das ist schon das was da noch übrig stand an Wagenmaterial. Es ist nicht so ganz so schlimm wie bei der CP, wo noch irgendwie Röhrenmonitore in der Decke hängen. War halt schon, ja, man merkte halt, die Sitze waren jetzt auch nicht so, also war halt okay, ein komplett Zug auch für den Preis, vollkommen okay, aber ja, es war, wenn man halt irgendwie den Ferrocia 1000 gefahren ist, auch schon in Italien, das ist einfach schon ein guter Zug, auch vom Raumgefühl, vom Sitzerlebnis, jetzt auch wieder letztens in Italien gefahren, kann man total machen.
Ja, ist auch an der schnellsten Hochgeschwindigkeitszüge im, weiß ich gar nicht, im Regelverkehr oder sowas, ich habe die Werte jetzt nicht genau im Kopf, hat es vor einer Weile mal recherchiert, der ist auf jeden Fall technisch auch doch durchaus weit vorne und auch einer der Jüngeren, ne? Also der ist schon frisch und einfach auf einem hohen, guten Niveau und konkurrenzfähig. Ne? Und einfach auch angenehm, was bei den AVEs zum Beispiel mir teilweise passiert ist, auf der gerade Barcelona-Frankreich-Strecke mit den uralten, die nennen sich hier S100, diese TGV-Ableger, da summt und brummt dann irgendwas und tatsächlich war das so, wenn der Zug stand, war irgendwas an der Spannungsumwandlung offensichtlich kaputt, weil es wirklich richtig, richtig laut gebrummt hat, bis der Zug wieder irgendwie schneller fuhr und das war dann wiederum auch teilweise nur an einem bestimmten Stromsystem. Ganz furchtbar, also das will man eigentlich nicht haben, wenn man erste Klasse Hochgeschwindigkeit fährt, ne? Und da ist der Irio, alles ist leise, ist schön, das Ding bewegt sich gut. Man muss aber auch sagen, dass ich tatsächlich zweimal technische Probleme hatte. Auf dem Weg von Madrid nach Sevilla hat der Zug tatsächlich einfach, hat es nicht geschafft loszukommen, stand eine Stunde rum, unklar warum. Das ist dann natürlich die Kehrseite, gerade auch wenn man mit verschiedenen Anbietern in Spanien fährt und dann vielleicht nicht so die besten Anschlüsse hat, da muss man ein bisschen aufpassen. Und auf dem Rückweg von Madrid nach Barcelona gab es auf jeden Fall auch Verspätungen, ich glaube es war nur eine halbe Stunde, das war nicht so schlimm, da war auch, weiß nicht was da war, also super on point war es dann nicht. Bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Es war tatsächlich pünktlich.
Okay, gut.
Ich glaube, aber es war auch abends. Also, ich bin tatsächlich jetzt damit abends gefahren und ich glaube, wir waren auch ein paar Minuten zu früh da am Ende. Genau.
Gut, also kann man machen, sollte man machen. Ist auf jeden Fall total attraktiv, wenn man die Routen fährt. Ein bisschen gucken mit Angeboten, gerade Zeiten. Ne? Tagsüber wird es dann teurer, aber Abendstunden oder wenn man früh bucht, gibt es echt gute Angebote. Das würde ich mir für Deutschland auch wünschen, dass hier solche Anbieter mit auf der Schiene sind, aber wird ich vor kurzem gelesen. Das Netz ist halt verstopft und die Bahn kauft noch mehr ICE. Da wird es dann schwierig, ne? Da noch was zwischenzuschieben. Das ist im spanischen Netz, das halt komplett getrennt ist, da ist einfach mehr Luft.
Gerade auf dieser Barcelona-Madrid-Strecke, da ist ja echt viel los. Da fahren wirklich alle 20 Minuten ungefähr einen Hochgeschwindigkeitszug. Da ist scheinbar Potenzial drin. Aber gleichzeitig hat man dann gemerkt, also werde ich jetzt auch merken, wenn ich nochmal wieder da durchfahre, nach Portugal, abseits von diesen drei Hauptverkehrsstrecken, wird das Hinterland ganz krass vernachlässigt. Von allen.
Das ist halt die große Kritik, ja. Und die berechtigte Kritik.
So. Also für mich geht es von Madrid nach Badajoz und dann weiter nach Portugal. Da fahren halt zwei Züge am Tag. Und ich bin ganz froh, dass es einen passenden Anschluss weiter nach Portugal gibt. Man könnte es ja auch machen, so wie wie im Baltikum, wo, ja, wir haben hier zwei Züge, die sich an der Grenze treffen, aber zwischen ist eine 4-Stunden-Lücke. Puffer, heißt es so schön. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die findet man nicht auf bahn.de, richtig? Das sind tatsächlich so Züge, die muss man wissen, dass sie gibt. Oder man sucht halt so eine Metasuchmaschine, so wie Trainline oder so, richtig?
Genau, also Trainline, die werben auch tatsächlich damit, fand ich ganz spannend. In Madrid hängen große Poster, wir verkaufen alle 4 Züge.
Ah.
Und dann kannst du halt bei Trainline wirklich das gesamte Angebot in Spanien dir raussuchen lassen und auch durchaus mit Verbindung. Trainline hat auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob es exakt die gleichen Verbindungen sind, aber auch man könnte auch von Deutschland nach Madrid, glaube ich, eingeben und er sucht das dann schon irgendwie raus. Ob die Umstiege passen, ob die Zeiten okay sind, das muss man selber gucken. Aber die Züge sind drin und man kann alle Anbieter, alle Tickets da kaufen und es ist auch nicht teurer. Ne? Also die haben halt im Prinzip, ich glaube, die haben da sogar irgendwie einen Deal, dass sie das so bewerben können, dass sie einfach dann einer der Hauptverkäufer dafür sind. Ne? Mhm. Deswegen Trainline finde ich schon ganz gut zu empfehlen. Mindestens zum Gucken. Man könnte auch direkt bei Irio buchen. Was übrigens auch toll ist, Irio hat auch gute Bedingungen für Umbuchung. Du kannst, glaube ich, ohne Aufpreis die Tickets ändern. Also zumindest, wenn das der gleiche Preis beim neuen gebuchten Zug ist. Und ich glaube, die Stornogebühren sind auch sehr gering. Auf jeden Fall deutlich bessere Bedingungen als bei den Konkurrenzunternehmen. Ne? Also es ist günstig und auch noch leicht stornierbar und umbuchbar.
Bin ich ja echt gespannt, wie lange das noch hält. Ab wann da irgendwie.
Ja, es wirkt immer noch nach Einstiegsangeboten, ne? Dass man dann ein Publikum bekommt. Aber selbst wenn es teurer wird, sind es die angenehmsten Züge, ne? Also ich nehme an, dass die Ulgo-Züge dann auch auf dem Niveau Resterampe sind, schön beklebt von außen und innen relativ eng. Also ich habe da Videos gesehen, das ist schon so ein bisschen auf dem Ryanair-Niveau. Und das ist halt der Rio nicht, da ist halt Platz. Ne? Der ist ja schön, auch ist auch mehr als 18 Euro wert. Ja, springen wir von dem großen, schnellen, schicken, modernen Zug auf was Kleineres und Älteres. Trotzdem Tolles, oder?
Ja, älter würde ich gar nicht mal so sagen. Also die haben auch einen modernen Triebzug tatsächlich.
Okay.
Aber es ist kleiner, stimmt es tatsächlich. Wir reden über die Centovali-Bahn in Schweiz, Italien. Das ist Centovali ist eine Gegend an der Grenze Centovali und Valle Vigezzo, und das ist eine Schmalspurbahn und eine wunderbare, interessante Bahn, die ich kennengelernt habe, ganz, wie es so sehr klischeehaft war, über Eisenbahnromantik. Die hatten eine ältere Folge, die verlinken wir an der Stelle, über die Centovali-Bahn, die dort halt als, glaube ich, stündlich oder halbstündliche Bahn dort die Region verbindet, und zwar von Locarno in der Schweiz bis nach Domodossola in Italien. Und sie verbindet halt die Gotthardbahn mit der Simplonstrecke. Das heißt, man kann da auch etwas im Kreis fahren. Das ist ganz lustig. Mhm. Und es ist wirklich eine wunderbare kleine Schmalspurbahn. Und die haben auch mittlerweile einen modernen Triebzug. Und ganz, ganz cool tatsächlich. Und halt total süß. Man kommt halt in Locarno an. Das Tessin, also die italienische Schweiz, eine wunderbare Gegend, lohnt sich total. Weil kommt man halt über die alte Gotthard-Panoramastrecke aus Richtung Luzern, hat dann schon sehr viel gesehen. Und in Locarno kann man auch mal, weiß nicht, eine Runde drehen, ans Wasser gehen und geht dann dort runter, eine Treppe runter zu der Schmalspurbahn und fährt dann durch Täler und an diese wunderbare Gegend durch und kommt dann in Italien, mitten in Italien an den Domodossola. Und also mein Plan war es tatsächlich, ich bin von Luzern über die Panoramastrecke gefahren, in Locarno habe ich was gemacht, bin dann weitergefahren mit der Centovali-Bahn und in Domodossola habe ich mir dann ein leckeres Abendessen gegönnt und bin dann hochgefahren, wieder zurück in die Schweiz. Und das für auch, also ich bin Interrail gefahren, deswegen war es alles inklusive, aber so, wenn ich auch sehe, sind die Preise relativ überschaubar. Es ist ein Zug, der touristisch genutzt wird, aber prinzipiell immer noch eine relevante Funktion für die Leute dort vor Ort hat.
Ich sehe gerade Fotos von der Landschaft, die er dadurch kreuzt, mit auch schönen Brückenbauwerken, wobei die natürlich aus dem Zug nicht zu sehen sind, die Brücken, aber die Landschaft auf jeden Fall mit grünen Flüssen und tollen Bergen. Das sieht sehr, sehr toll aus. Mhm.
Und das lohnt sich total. Also da lohnt sich wirklich die Route zu bauen tatsächlich, mit auch Unterbrechungen. Also es wird auch empfohlen, du kannst ja unterwegs aussteigen, und da die Gegend sich einfach erkunden. Also das ist ja richtig schick da tatsächlich.
Ja.
Die haben auch eine Webseite mit den ganzen Empfehlungen, wo man aussteigen soll, was es da zu sehen gibt. Dort kann man entsprechend auch Tickets buchen Reservierungen sich holen, wenn man da das über so ein touristisches Ticket macht, vor allem. Genau.
Das ist schön, wenn es dieses Angebot gibt, das auch wirklich wertschätzt, dass das Fahren mit dem Zug und die Landschaft, dass es sehenswert ist, dass es was Touristisches ist. Was wir ja gerade, da schließt sich die Klammer nicht zum Panoramawagen, dass die Deutsche Bahn das eben gerade nicht ausschlachtet. Ne? Also das ist toll, wenn das einfach da noch Tipps und Möglichkeiten gibt.
Ja, definitiv. Ich gucke gerade, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es ja anhand der Strecke gibt es dann auch so Seilbahnen, die hochgehen und runtergehen. Das heißt, man kann auch links und rechts von der Strecke Zeug machen. Genau. Lohnt sich also total. Und halt beide Städte, wunderschön. Also Locarno als auch Domodossola, wirklich wunderschöne Städte. So. Das schließt sich, glaube ich, tatsächlich ja auch an an eine Folge, die wir schon hatten, und zwar zur Alpenfolge. Da ist sind die beiden auch da unterwegs gewesen. Das war Folge 29. Da war Milan unterwegs mit seinem Vater und da waren sie auch in Domodossola unterwegs mit der Centrovalli-Bahn im Tessin. Deswegen, wenn da nochmal jemand rein möchte, hören möchte, dann sei das an der Folge empfohlen.
Sehr, sehr schön. Das macht Lust auf nächsten Sommer.
Ja, ich glaube, im Frühling. Also meine Empfehlung bei sowas ist, passt es im Frühling, weil im Sommer sind alle unterwegs.
Ja, stimmt.
Und der Frühling kann sehr, sehr schön sein. So.
Ja, dann machen wir ein bisschen Vorfreude, ne? Und genau. Vielleicht schon mal ein kleiner Ausblick. Wir werden demnächst noch ein bisschen mehr erzählen zur Planung, wie man auch mit Interrail und anderen so den Sommer vorplant. Das schon mal vielleicht als kleiner Teaser.
Genau. Wenn ihr da on the loop bleiben wollt, wie es so schön heißt, könnt ihr einfach den Podcast abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ihr könnt uns auf Social Media folgen. Auf Twitter sind wir @bahnhelden. Wir haben einen Instagram-Account, auf dem wir nicht so richtig aktiv sind, aber wir haben ihn, @bahnhelden. Und ihr könnt uns gerne einen Kommentar schreiben. Sagt uns, was waren eure Lieblingszüge? Habt ihr vielleicht noch irgendwas, was wir komplett jetzt mal übersehen haben? Schreibt es bitte in die Kommentare. Wir holen sehr viel Inspiration von euch und laden euch sehr gerne ein, darüber zu quatschen, weil wir können nicht überall fahren. Das schaffen wir leider nicht. Es ist mir sehr angewiesen, dass andere Leute das mal tun und uns erzählen. Deswegen schreibt uns gerne mal einen Kommentar oder eine E-Mail. Alle Daten findet ihr auf bahnhelden.de und dort könnt ihr, wenn ihr mögt, uns auch was in den Hut werfen. Dieser Podcast lebt einerseits von eurer Interaktion, aber als auch davon, dass die ein oder andere freiwillige Zuwendung da den Weg mal zu uns findet. Das die Zusammenfassung. Genau, nächstes Mal oder demnächst dann mal die große Folge, wie macht man sowas eigentlich alles? Und bis dahin wünsche ich euch und wünschen wir euch gute Fahrt. Bis dann.
Gute Fahrt. Tschüss.
Bahnhelden.